Justiz ohne Mittel. Wann immer Konzerne am Pranger stehen, in der Finanzkrise, bei Lebensmittelskandalen, in der Autoindustrie, bei Facebook, regen sich die Menschen auf und fragen, warum die Konzerne straffrei davonkommen, warum ihre Manager noch nicht im Gefängnis sitzen. Die Fragen sind berechtigt, weil die Menschen das Gebaren der Konzerne und ihrer höchsten Manager an Verbrecher erinnert, ja an organisierte Kriminalität. Sie liegen damit nicht ganz falsch. Nimmt man die Definition der bundesweiten gemeinsamen Arbeitsgruppe von Justiz und Polizei über organisierte Kriminalität und wendet sie auf die Machenschaften von VW und anderen deutschen Autokonzernen an, findet man zweifellos gemeinsame Merkmale. Organisierte Kriminalität, so die offizielle Definition, ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten. Wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig zusammenwirken, a. unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, b. unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder c. unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft. Die hier beschriebenen, wissentlich herbeigeführten Schäden durch einen Konzern wie VW entstehen als Folge genau dieser Merkmale. Ihr Motiv ist Gewinn und Machtstreben. Sie sind das planmäßige Werk mehrerer Personen, die arbeitsteilig vorgehen und gewerbliche Strukturen nutzen. Sie werden begleitet von Einschüchterung und Einflussnahme auf Politik, Medien, Verwaltung und Justiz. Fehlende oder schwache Sammelklagerechte für Konzerngeschädigte, unzureichende Unternehmensstrafnormen auf nationaler oder europäischer Ebene, das sind für die Konzerne geldwerte Bausteine in ihrer Architektur der Straffreiheit. Zu dieser Architektur gehört außerdem, dass internationale Konzerne, anders als Staaten, nicht dem Völkerrecht unterworfen sind. Sie sind keine direkten Pflichtenträger von Menschenrechten, sondern allein den jeweiligen Gesetzen ihrer Gastländer verpflichtet, wo es freilich oft an Institutionen zur Kontrolle und Rechtsdurchsetzung mangelt und manchmal auch an den Gesetzen selbst. Für finanzkräftige transnationale Unternehmen ergibt sich daraus die komfortable Lage, dass sie sich, wenn Zulieferer oder Konzerntöchter irgendwo auf der Welt gegen Menschenrechte verstoßen, der juristischen Aufarbeitung in ihren Heimatländern oft entziehen können. Während ihnen Handels- und Investitionsschutzabkommen Zugang zu neuen Märkten, billigen Arbeitskräften und Rohstoffen, vor allem im globalen Süden, sichern und ihre wirtschaftlichen Interessen dort sogar einklagbar sind, haben die betroffenen Menschen kaum Klagemöglichkeiten, weder vor Ort noch in den Heimatstaaten der Mutterkonzerne. Vergiftete Flüsse, Brunnen und Böden, Kinderarbeit in Kobaltminen für Akkus in Elektroautos, Schüler in Smartphone-Fabriken, katastrophale Arbeitsbedingungen in den Sweatshops der Textilindustrie, Zwangsarbeit in der Landwirtschaft für Kakao und Palmöl, Zwangsumsiedlungen für Staudämme, Behinderung von Gewerkschaften, Landraub, verweigerter Zugang zu Gerichten und Hungerlöhne. Allzu oft sind global aktive Großkonzerne aus dem reichen Norden involviert. Doch sie können die Missstände dulden oder ignorieren, im sicheren Bewusstsein dafür kaum je haften zu müssen. Die wahren Kosten ihrer Profite tragen andere: Arbeitnehmer, Anwohner, Umwelt, Klima.